ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer gibt ihr Amt auf. Sie habe nicht mehr genügend Kraft für die Aufgabe, begründete die SPD-Politikerin ihren Schritt. Dreyer ist seit 11 Jahren Regierungschefin in Rheinland-Pfalz. Ihr Nachfolger soll der bisherige Landesarbeits- und Sozialminister Schweizer werden. Seine Wahl im Landtag in Mainz ist für den 10. Juli geplant.
Gestützt auf ihren Nachfolger tritt Malu Dreyer am Nachmittag vor die Presse. Ein Sinnbild für den Rücktritt, den sie hier ankündigen wird.
Schlicht und ergreifend, weil mir diese Wochen gezeigt haben, wo ich sehr viel Wahlkampf neben meinem sehr anspruchsvollen Job gemacht habe, dass ich einfach an die Grenzen komme und dass mir meine Kraft ausgeht.
Dreyer hat multiple Sklerose schon lange bevor sie 2013 das Amt der Ministerpräsidentin übernimmt. 8 Jahre seit 2016 führt sie eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz ohne große Missstimmung, wie viele sie aus Berlin wahrnehmen. In die Kritik gerät Dreyer nach der Ahrtal-Flut. Andere müssen zurücktreten, sie bleibt, wird vor einen Untersuchungsausschuss zitiert und kann sich bis zuletzt nicht zu einer Entschuldigung bei den von der Flut Betroffenen durchringen. Viele rechneten mit einem Rückzug Dreyers vor Ende dieser Legislaturperiode. Dennoch kommt er heute überraschend. Die Amtsgeschäfte legt sie in die Hände des bisherigen Arbeitsministers Alexander Schweizer, der ein Bekenntnis zur rheinland-pfälzischen Ampel abgibt.
Wenn ich so vorsichtig sein darf, wie ich es jetzt versuche zu sein, dann würde ich sagen, manches, was wir in Rheinland-Pfalz als rheinland-pfälzische Ampel hinbekommen, könnte Vorbild sein für manches, was in Berlin passiert. Dann wäre es auch in Berlin besser.
Als neuer Ministerpräsident hat Schweizer gut 1,5 Jahre Zeit, um sich vor der nächsten Landtagswahl auch bei den Wählern bekannter zu machen.
Am Nachmittag hat in Potsdam die Frühjahrskonferenz der Innenministerinnen und Minister von Bund und Ländern begonnen. Dabei bestimmt ein Thema die Tagesordnung, die Migrations- und die Asylpolitik. Nach tödlichen Messerattacken diskutieren die Ressortchefs unter anderem über die umstrittene Forderung, Schwerkriminelle und islamistische Gefährder aus Syrien und Afghanistan in ihre Heimatländer abzuschieben.
Zurück ins Herkunftsland. Das könnte bald auch für Gewalttäter und islamistische Gefährder mit syrischer oder afghanischer Herkunft gelten. Auf der Innenministerkonferenz in Potsdam finden diese Pläne viel Zuspruch.
Also ich selber und viele Innenminister haben schon vor Jahren die Bundesregierung aufgefordert, zunächst erstmal die Voraussetzungen zu schaffen, dass nach Syrien Straftäter abgeschoben werden können. Dafür müssen bestimmte diplomatische Beziehungen zu dem Land aufgebaut werden und es muss definiert werden, wie das stattfinden kann. Bisher ist da nichts geschehen.
Schon länger drängen vor allem CDU-Innenminister auf eine Änderung. Jetzt tun es auch Amtskollegen aus der SPD. Morgen will die Bundesinnenministerin ihre Länderkollegen in Potsdam über ihre Pläne informieren, die Abschiebungen auszuweiten. Wir arbeiten intensiv daran, dass wir Abschiebungen von islamistischen Gefährdern und Gewalttätern nach Afghanistan wieder durchsetzen können. Wie viele Straftäter für eine Abschiebung nach Afghanistan und Syrien in Frage kommen, dazu gibt es derzeit keine offiziellen Zahlen. Kritik an den Vorschlägen kommt von Flüchtlingsorganisationen und Politikern der Linken. Außerdem sind die rechtlichen Hürden hoch.
Bestimmte rechtliche Grenzen für eine Abschiebung, die wird es immer geben. Die kann die Politik auch nicht komplett abschaffen. Zum Beispiel, dass vor Ort keine unmenschliche Behandlung, Folter oder Todesstrafe drohen darf. Die Gerichte werden weiterhin für jeden konkreten Fall genau prüfen, wie die Lage vor Ort ist.
Darüber hinaus muss das Land, in das abgeschoben werden soll, zustimmen. Entsprechende Vereinbarungen fehlen bislang.
Vor fast 3 Jahren, im August 2021, haben die radikal-islamischen Taliban in Kabul die Macht übernommen. Seitdem schiebt Deutschland wegen der Sicherheits- und Menschenrechtslage niemanden mehr nach Afghanistan ab.
Es ist ruhig in Kabul. Wegen eines Feiertages sind heute die Geschäfte geschlossen. Seit die Taliban an der Macht sind, hat sich die Sicherheitslage verbessert. Auch die Korruption ist zurückgegangen. Aber die Situation, vor allem von Frauen und Oppositionellen, hat sich deutlich verschlechtert.
Gleichzeitig ist die humanitäre Lage wirklich ins Bodenlose abgesackt, zusammen mit der afghanischen Wirtschaft. Die hat sich zwar gefangen, aber auf Hungerniveau, wie die Weltbank das beschreibt. Und in eine solche Situation sollte man Leute auch nicht abschieben.
Afghanistan hat große wirtschaftliche Probleme. Nach UN-Angaben sind knapp ein Drittel der Menschen nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt. Fast 3 Millionen Kinder leiden unter Mangelernährung. Rund 1,5 Millionen Mädchen und jungen Frauen wird Bildung verweigert. Es herrscht islamisches Scharia-Recht. Die Todesstrafe wurde wieder eingeführt. Verurteilte werden ausgepeitscht, Gliedmaßen amputiert. Es gibt auch Berichte von Folter. Wie eine Abschiebung praktisch umgesetzt wird, bleibt unklar. Es soll Verhandlungen mit Nachbarländern wie Usbekistan geben. Direkt mit den Taliban soll nicht verhandelt werden, versichern deutsche Stellen.
Für die Taliban wäre das ein super Gastgeschenk, weil sie ringen um internationale Anerkennung.
Deshalb werden die Taliban vermutlich alles daran setzen, dass Abschiebungen nur nach direkten Verhandlungen mit ihnen möglich sind.
Während der muslimischen Pilgerfahrt Hajj herrschten in den vergangenen Tagen in Saudi-Arabien Temperaturen um die 50 Grad. Bei der extremen Hitze starben nach offiziellen Angaben mindestens 90 Pilger. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Berichte, wonach mehr als 900 Menschen zu Tode kamen, wurden bislang nicht bestätigt.
Hitzeopfer auf dem Boden, Chaos, Überforderung. So sieht es zumindest auf diesem Video aus, das ein Pilger auf Social Media veröffentlicht hat und das die Lage in Mekka zeigen soll. Auch andere sprechen von schlimmen Zuständen. Wir haben Leichen am Straßenrand gesehen, mit Tüchern bedeckt, weil es so heiß war. Und ich spreche nicht nur von alten Menschen. Eine Frau lag da, sie hatte keine Verwandten und die Leute sind einfach vorbeigelaufen. Wir haben die Behörden um einen Notarztwagen gebeten, aber es gab keinen. Dieses Jahr fand der Hadsch im Sommer statt und mit bis zu 51,8 Grad war es selbst für saudische Verhältnisse extrem heiß. Doch das religiöse Ritual erfordert lange Strecken zu Fuß. Die saudischen Behörden sagen, sie hätten Vorkehrungen getroffen, Zelte aufgestellt, Wasser verteilt. Den Pilgerinnen und Pilgern geraten, sich im Schatten aufzuhalten. Inzwischen ist der Hadsch beendet. 1,8 Millionen Menschen haben dieses Jahr Mekka besucht. Vom saudischen Gesundheitsministerium hieß es gestern, man habe keine ungewöhnlichen Todesfälle unter den Pilgern festgestellt.
Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Ein gemeinsames Abkommen sieht eine strategische Partnerschaft vor. Im Fall eines militärischen Angriffs wollen sich beide Länder gegenseitig unterstützen. Laut Putin sei auch eine militärisch-technische Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen. Bei seinem ersten Staatsbesuch in Nordkorea seit 24 Jahren wurde der russische Präsident mit großem Programm empfangen.
Sprechchöre auf Wladimir Putin. Das hat es in Pyongyang noch nicht gegeben, bis heute. Einstudierter Jubel für den Mann, von dem sich Nordkorea viel verspricht. Geld, Lebensmittel, Öl und technische Hilfe. Wenn Nordkoreas Machthaber Kim all das von Putin haben kann, muss er sich nicht den Sanktionen des Westens beugen. Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit. Schon seit September soll Nordkorea Russland mit Artilleriegeschossen und Raketen für den Angriff auf die Ukraine beliefern. Jetzt schließen Moskau und Pyongyang einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft. So nah haben sie sich seit den Zeiten der Sowjetunion nicht mehr gestanden. Das heute unterzeichnete Partnerschaftsabkommen sieht unter anderem einen gegenseitigen Beistand im Fall einer Aggression gegen eine der Vertragsparteien des Abkommens vor. Unklar ist noch, ob Russland auch Militärtechnologie liefern wird, über die Nordkorea bisher nicht verfügt. Putin schloss das heute nicht aus. Ein Druckmittel gegenüber dem Westen.
Es geht hier um eine Annäherung zwischen zwei Staaten, die natürlich und stark unter internationalen Sanktionen stehen, die versuchen, über diese Annäherung eben auch internationale Sanktionen und Isolationsbemühungen auszuhebeln.
Kim Jong-un versicherte Putin seiner so wörtlich bedingungslosen Unterstützung. Der Gesprächsfaden zwischen Nordkorea und dem Westen ist dagegen abgerissen.
Nach mehreren Jahren Pause nimmt die EU-Kommission wieder Mitgliedsländer ins Visier, die zu viele neue Schulden aufnehmen. Brüssel hat gegen Frankreich, Italien, Polen und 4 weitere Staaten sogenannte Defizitverfahren auf den Weg gebracht. Deutschland ist nicht betroffen. Ob es zu den Verfahren kommt, entscheiden im Juli die EU-Finanzminister. Wegen den Herausforderungen durch die Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg hatte Brüssel zuletzt weniger streng auf Defizitverstöße reagiert. Sicherheitsexperten sehen Deutschland nicht ausreichend vor digitalen Angriffen geschützt. Laut Bundeskriminalamt könnten neue Technologien wie die künstliche Intelligenz dazu führen, dass Cyberkriminalität zunimmt. Bei einer Konferenz in Potsdam haben deshalb Vertreter von Sicherheitsbehörden, Wirtschaft und Wissenschaft über Verteidigungsstrategien im digitalen Raum beraten. Die Bandbreite möglicher Gefahren reicht von Spionage aus dem Ausland bis zu gezielter Desinformation, zum Beispiel mit manipulierten Videos.
Eben noch ist er ein Student der Cybersicherheit und mit einem Mausklick verwandelt dieser sich digital in Tesla-Chef Elon Musk. Live und auf den ersten Blick täuschend echt können so einfach Deepfake-Videos hergestellt werden. Künstliche Intelligenz macht's möglich. Nicht nur reine Spielerei, sondern eine ernste Gefahr, gerade für Unternehmen.
Da sehen wir schon gerade, wo die Versäumnisse sind. Gerade Mittelstand, die kleinen mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind noch immer viel zu schlecht ausgestattet in Bezug auf Cybersicherheit. Wir haben enormen Nachholbedarf in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in der kommunalen Infrastruktur.
Wirtschaftsführungskräfte erwarten laut einer Umfrage, dass ihre Unternehmen im nächsten Jahr mehr für Cybersicherheit ausgeben werden. Das sei auch nötig, so Sicherheitsexperten. Denn künstliche Intelligenz bietet Kriminellen viele neue Möglichkeiten zum Angriff.
Umgekehrt heißt das, wir müssen diese Technik auch nutzen, um uns zu wappnen. Das heißt, wie schnell können wir erkennen, dass eine bestimmte Mail, die wir erhalten, auch wirklich eine Phishing-Mail ist? Wie schnell können wir auch erkennen, dass es irgendwo falsche Bilder oder Videos erzeugt werden?
Am Hasso-Plattner-Institut werden genau solche Abwehrmaßnahmen erforscht. Computer können lernen zu erkennen, dass das hier etwa nicht die echte Annalena Baerbock ist. Und dieses Video mit Volodymyr Zelensky ein Fake.
Ja, das ist vor allem die Mundpartie, ne?
Deutschland steht bei der Fußball-Europameisterschaft bereits vorzeitig sicher im Achtelfinale. Das Team von Trainer Nagelsmann schlug am Abend in Stuttgart Ungarn mit 2:0. In der Fanzone in Berlin wie auch beim Public Viewing in anderen Städten wurden die deutschen Tore stürmisch bejubelt.
Es dauert diesmal ein bisschen länger, bis die deutschen Fans jubeln dürfen. Nach nervösem Beginn des deutschen Teams hat Kai Havertz die erste große Chance. Der Stürmer scheitert an Torhüter Peter Gulaschi von RB Leipzig. Nach gut 20 Minuten setzt Jamal Musiala Ilkay Gündoğan in Szene. Der deutsche Kapitän verliert erst den Ball, holt ihn dann zurück und legt perfekt auf für Musiala. 1:0 für Deutschland. Die DFB-Elf überlegen in der ersten Halbzeit, aber Ungarn immer wieder gefährlich bei ruhenden Bällen. Dominik Szoboszlai scheitert am starken Torwart Manuel Neuer, der den Ausgleich verhindert. Nach der Pause sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann weiterhin defensive Ungarn und eine geduldige deutsche Mannschaft. Musiala und Mittelstädt bringen Ilkay Gündoğan in eine perfekte Schussposition. 2:0 für die Nationalmannschaft, der Kapitän mit seinem ersten Tor bei dieser Europameisterschaft. Der Trainer komplett entrückt. Die deutsche Nationalmannschaft zieht mit einem 2:0-Sieg gegen Ungarn vorzeitig ins Achtelfinale ein.
Im ersten Spiel des Tages bei der EM haben sich Kroatien und Albanien 2:2 getrennt. Für die Kroaten könnte das Unentschieden bereits das Aus in der Vorrunde bedeuten. Außenseiter Albanien präsentierte sich, wie schon im ersten Spiel gegen Italien, überraschend stark.
Ein Punkt, aber sie sind die gefühlten Sieger. Albanien brauchte im ersten Spiel nur 23 Sekunden, um gegen Italien in Führung zu gehen. Auch gegen die Kroaten starten sie mutig. 11. Minute, erste Chance, direkt das Tor für den Außenseiter. Kasim Laci lässt den Volkspark in Hamburg beben. Kroatien hat wie schon gegen Spanien viele Probleme. Halbe Stunde gespielt, wieder geht es richtig schnell nach vorn. Aslani fast mit dem 2:0. Die Kroaten, sie sind kaum wiederzuerkennen. Steigern sich aber im zweiten Durchgang. Eine Viertelstunde Verschluss. Andrej Kramaric mit dem 1:1. Albanien jetzt überrumpelt. Die Kroaten bleiben dran, wollen mehr und kriegen mehr. Jasula ins eigene Tor. 2:1. Der Favorit dreht das Spiel in nur 2 Minuten. Albanien aber mit toller Moral. Kommt noch einmal zurück. 5. Minute der Nachspielzeit. Klaus Jasula trifft auch noch ins richtige Tor. 2:2. Das Ende eines Spektakels.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Juni.
Im Norden ist es morgen unter Hochdruckeinfluss freundlich. In der Südwesthälfte sorgt ein Tief über Frankreich für wechselhaftes Wetter. Im Süden und Südwesten gibt's zu Beginn und zum Ende der Nacht einzelne Schauer und Gewitter, sonst fast überall trocken und nur locker bewölkt oder klar. Morgen im Norden und Nordosten viel Sonnenschein, im übrigen Land nach oft sonnigem Beginn von Südwesten dichtere Wolken, die sich mit Schauern bis zur Mitte ausbreiten. Im Süden und Südwesten gibt's mancherorts auch Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Hochrhein heute Nacht nahe 20 Grad, Richtung Norden teilweise nur einstellige Werte. An der See morgen wieder unter 20, im Südosten dagegen um 30 Grad. Am Freitag wechselhaft mit Schauern und Gewittern, vor allem im Osten und Südosten Unwettergefahr. Am Wochenende im Norden recht freundlich, sonst ist es unbeständig und nicht mehr so warm.
In der Fußball-Halbzeitpause um 21.50 Uhr berichten wir in den Tagesthemen über den Streit um eine Zuckersteuer auf Getränke. Und wir zeigen, wer von der Reise Putins nach Nordkorea am meisten profitiert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.